Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht, Überleben ohne Kind. Schön, dass du wieder zuhörst. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ich bin sehr dankbar, immer wieder tolle Menschen kennenzulernen. Und heute habe ich einen Podcast-Gast, der die zwei Ratgeber geschrieben hat. Das ist Miriam Funk, die selbst eine sehr lange und krasse Kinderwunschgeschichte hinter sich hat und definitiv weiß, wovon sie spricht. Sie hat einmal einen Ratgeber geschrieben, Tabuthema Fehlgeburt, also ein Thema, das mir auch selbst am Herzen liegt, dass das aus der Tabu-Ecke rauskommt. Und das zweite Buch ist jetzt gerade neu erschienen, das heißt Ungewollt kinderlos und jetzt. Und beide Bücher sind im Mabuse Verlag erschienen. Und vor allen Dingen über das zweite Buch sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Wie immer freue ich mich sehr über deine Nachrichten, auf welchem Kanal sie mich auch immer erreichen. Okay, ich habe heute Miriam Funk zu Gast. Ich freue mich total, dass sie hier ist. Sie ist nämlich Autorin von dem Buch Ungewollt kinderlos und jetzt. Das ist ein Ratgeber und darüber erzählt sie uns heute in dieser Podcast-Folge und natürlich auch von ihrer persönlichen Geschichte. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, Miriam, magst du erstmal erzählen, wer bist denn du? Was machst du so außer Bücher schreiben?
Ja. Außer Bücher schreiben, schreibe ich auch viele andere Sachen. Ich bin Medizinjournalistin, Online-Redakteurin, arbeite auch als wissenschaftliche Lektorin und bin Diplom-Übersetzerin. Und arbeite ausschließlich im Bereich Medizin-Gesundheit und habe mich da so ein bisschen auf Frauenthemen spezialisiert.
Mhm. War das Zufall oder dass das so gekommen ist sozusagen?
Also, dass ich im Medizinbereich gelandet bin, liegt daran, dass ich früher, sozusagen fast in einem früheren Leben, als Physiotherapeutin gearbeitet habe. Dann habe ich Sprachen studiert und wollte eben in den Verlagsbereich gehen, habe dann Volontariat gemacht, so den klassischen Weg, und bin da im Journalismus gelandet und wollte unbedingt im Bereich Medizin bleiben. Und das Frauenthema ist mir so ein bisschen zugeflogen. Zum einen habe ich da grundsätzlich immer ein Interesse gehabt und zum anderen habe ich fast 10 Jahre lang die Chefredaktion für ein Internetportal gemacht, was sich mit Kinderwunsch, Schwangerschaft und Babys beschäftigte. Und so habe ich relativ viel auch gelernt und geschrieben über diesen Bereich und bin da so ganz gut zu Hause thematisch.
Ja, absolut. Und du hast mir das gerade erzählt, dass du für dieses Portal gearbeitet hast und gleichzeitig hast du mir auch ein bisschen was von deiner persönlichen Geschichte erzählt. Und hat sich das überschnitten sozusagen, deine persönliche Kinderwunschgeschichte und die Arbeit in diesem Portal?
Ja, die haben sich tatsächlich überschnitten und das war auch, es war schon ein Grund, dass ich mich da beruflich nochmal verändert habe und diese Leitung auch abgegeben habe irgendwann, als ich selber an dem Punkt war und gemerkt habe, ich muss jetzt das Thema für mich irgendwie auf Abstand bekommen und nicht nur privat, sondern auch beruflich.
Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Magst du vielleicht erstmal von deinem ersten Buch erzählen? Das ist ja auch, hat sich ja auch mit einem Thema beschäftigt, das immer noch ein Tabuthema in dieser Gesellschaft ist.
Ja, ja, mein erstes Buch heißt Tabuthema Fehlgeburt. Das ist ein Ratgeber für Menschen nach Fehlgeburt. Aber nicht nur, sondern auch für Menschen, die Fehlgeburten in ihrem Umfeld haben, für Familienangehörige, wer auch immer da mit dem Thema konfrontiert ist und sozusagen sensibel damit umgehen möchte und nicht weiß, wie, der findet in dem Buch Ratschläge. Ich habe da ganz, ganz viele Frauen befragt, also 460 Frauen habe ich befragt, wow. wie sie mit ihrer Fehlgeburt umgegangen sind, wie auch mit ihnen umgegangen wurde. Es gibt ja eben zum Beispiel das Recht auf Bestattung und solche Geschichten in den allermeisten Bundesländern. Das wissen viele Frauen nicht, immer noch nicht.
Ich wusste das auch nicht.
Es teilen viele Kliniken auch nicht mit oder Ärzte. Das ist ein Unding, wie ich finde. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, also jede Frau sollte informierte Entscheidungen treffen können, wenn sie in die Situation kommt, eine Fehlgeburt erleiden zu müssen. Dann soll sie wenigstens mit dieser Situation für sie bestmöglich umgehen können. Und das kann sie nur, wenn sie informiert ist. Und weil es ganz, ganz wichtig ist für den Rest deines Lebens, wie du damit umgegangen bist. Ob du das gut verarbeitest oder ob du das hinten runterwirfst und irgendwann taucht es nämlich wieder vor dir auf, weil es wird nie weg sein. Nein. Und aus eigener Erfahrung habe ich das auch, dieses Trauerthema, was da eben auch ein zentraler Bestandteil ist, angefasst und aber auch das Ganze drumherum. Und das Buch ist vor 3 Jahren zum ersten Mal erschienen und letztes Jahr ist die 2. Auflage erschienen und das wird auch sehr gut angenommen. Und
das glaube ich. Ja. Darf ich fragen, ob du deine Fehlgeburten bestattet hast?
Ich habe das erste Kind wurde bestattet und danach nicht mehr.
Okay. Ja. Okay, das ist sozusagen, du hast so ein bisschen erzählt, das erste Buch baut so ein bisschen auf dem zweiten dann auf. Oder wie würdest du es beschreiben?
Das zweite Buch auf dem ersten.
Ja, natürlich.
Ja, komisch, genau. Letztendlich ja, weil zum einen ist ja natürlich so, dass nicht alle, die Fehlgeburten erlitten haben, kinderlos bleiben, aber doch gibt es einige, also wie mir inzwischen klar ist, das wusste ich auch lange nicht. Ich dachte immer, ich bin die Einzige. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Frauen, die dann doch kinderlos bleiben. Und ja, deswegen baut es schon darauf auf. Aber es ist sozusagen auch für alle Menschen geeignet, die kinderlos sind. Also sprich auch, ich habe eine Freundin, die findet keinen Partner und ist ganz verzweifelt, weil sie deswegen kein Kind bekommen kann, weil sie nicht allein ein Kind bekommen möchte und solche Geschichten. Also das Buch ist für ganz, ganz viele und nicht nur für Frauen, die vorher auch Fehlgeburten hatten.
Und auch für Angehörige, ne?
Auch für Angehörige, ja. Also das ist mir irgendwie immer ein Anliegen bei beiden Büchern bisher, dass Menschen, die da einfach mit konfrontiert sind, auch so ein bisschen Hilfestellung bekommen, weil ich glaube, da herrscht viel Hilflosigkeit im Umgang mit dem Thema. Was sage ich? Was ist hilfreich? Was ist vielleicht nicht hilfreich? Und viele Menschen sind da unsicher und es wird auch aus Unsicherheit viel Quatsch erzählt einfach und haben viele dumme Sprüche um die Ohren geworfen. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist doch ganz gut, wenn man denen auch eine Hilfestellung mitgibt. Und auch da habe ich viel positive Resonanz bekommen, dass es tatsächlich auch ganz gut ist, diese Unsicherheit, was an der Hand zu haben, wie ich mich da verhalten kann.
Ja, total. Wie war das bei deinem Umfeld oder in deinem Umfeld? Was hast du so für Erfahrungen gemacht?
Meinst du jetzt in Bezug auf die Kinderlosigkeit?
Ja, oder? Und auch auf deine Fehlgeburten.
Ja, also bei den Fehlgeburten habe ich nicht viel Negatives im Umfeld erfahren, muss ich sagen. Ich hatte da ein gutes Umfeld und habe da wenig für mich verletzende Sprüche gehört. Vielleicht habe ich aber auch ein ganz gutes Schutzschild und kann den Menschen das ganz gut verzeihen, weil ich denke, sie agieren aus der Hilflosigkeit, sie meinen es nicht so. Wenn du ein Kind verlierst und dir sagt jemand, ja, wer weiß, wofür es gut war, dann tut dir das weh, derjenige meint es aber nicht so. Und ich finde, wenn man sich das vor Augen hält, dann, also für mich war es dann relativ gut zu ertragen, muss ich sagen, weil ich weiß, eigentlich wollte er was Nettes sagen, aber es war halt blöd, aber gut. Aber bei der Kinderlosigkeit, da ist natürlich nochmal anders. Da sagen dir dann ganz viele Menschen, wie froh du doch sein kannst, dass du kein Kind hast und du hast es ja so gut und das ist doch auch toll. Und ja, das ist halt auch, für mich ist es übergriffig, weil die sprechen aus ihrer Perspektive, aber gehen nicht empathisch auf meine Situation ein, weil mir ginge es ja nicht schlecht, wäre es kein Problem für mich. Also ist das nicht hilfreich, ne? Ja. Hilfreich wäre zu sagen, wie fühlst du dich denn, wie geht's dir damit, was können wir tun, kann ich dir irgendwie helfen und nicht mir zu sagen, wie ich mich fühlen sollte.
Ja, absolut, kann ich total nachvollziehen. Wie reagierst du auf die Frage, also auf die unmögliche Frage, hast du Kinder oder beziehungsweise sogar auf die noch übergriffigere Frage, warum hast du keine Kinder? Hast du da so eine Standardantwort oder wie löst du das für dich?
Also, wenn mich jemand fragt, ob ich Kinder habe, sage ich nein. Und offensichtlich sage ich es relativ bestimmt, weil da fragt eigentlich nie jemand nach. Ich habe mich damit aber auch sehr lange sehr schwer getan. Ich habe früher immer gesagt, leider nein. Das zieht aber eigentlich unweigerlich Fragen nach sich. Und ich, also ich für mich habe herausgefunden, die Art, wie ich auf diese Frage antworte, zeigt auch, in welchem Stadium des Prozesses ich bin. Ja. Weil wenn ich selber noch sehr verletzlich bin und mich diese Frage schon verletzt, dann macht das immer auch was mit dem Gegenüber. Wenn mich jemand fragen würde, warum ich keine Kinder habe, was ich kann mich da nicht dran erinnern, dass mir das schon mal passiert ist. Ich überlege gerade, nee, wirklich. Also ich glaube, wenn jemand nachfragt, dann sage ich, das hat nicht geklappt oder hat nicht sein sollen. Wenn mir Leute übergriffig begegnen, dann kann ich auch sehr böse werden. Dann sage ich eigentlich als Antwort, ich habe keine lebenden Kinder. Und dann ist das Gespräch auch schnell beendet. Weil ich finde es übergriffig und dann kann ich auch übergriffig antworten. Es ist ein bisschen aggressiv, ich weiß. Und ich mache das auch selten inzwischen, aber ich finde es einfach...
Manche Leute brauchen das offensichtlich, also um ihnen einfach auch einen Spiegel vorzuhalten. Das ist halt auch eine extrem intime Frage, ist einfach. Ne?
Ja.
Und nochmal auf dein Buch zurückzukommen, die Grundlage ist ja sozusagen auch wieder eine Umfrage, wie bei deinem ersten Buch.
Ja.
Ne? Du hast, glaube ich, 75 Menschen befragt.
Genau.
Zum Thema, also wie sie damit umgehen, ne? Mit der Kinderlosigkeit.
Genau, wie sie damit umgehen, wie lange sie es versucht haben, ob sie die Gründe kannten, ob sie die Hoffnung aufgegeben haben, wie sich ihr Umfeld verändert hat, wie Familie, Freunde reagiert haben, was sie sich gewünscht hätten.
Spannend. Und irgendwas, was dich sehr überrascht hat oder besonders überrascht hat oder mitgenommen hat oder irgendwas?
Ja, also... Eigentlich haben mich zwei Dinge überrascht. Der erste Punkt war, wie viele Menschen das wirklich lange, lange versuchen, ein Kind zu bekommen und schlussendlich kinderlos bleiben. Wirklich vehement überrascht hat mich, wie wenig Frauen loslassen können offensichtlich und wie lange Hoffnung in wirklich absurden Situationen bestehen bleibt. Das hat mich sehr, sehr überrascht und auch ein bisschen schockiert, weil ich zu dem Zeitpunkt selber noch nicht ganz abgeschlossen hatte. Und es war so, dass fast alle Frauen angegeben haben, dass sie so eine Resthoffnung haben, obwohl sie, sage ich mal, durch die Wechseljahre schon durch waren und solche Geschichten.
Also so wirklich so okay an so einem Punkt war.
Genau. Und ich habe auch mit einer Freundin telefoniert, die ist 54, die wartet immer noch auf ein zweites Kind zwar, die hat ein Kind, aber wo ich auch so denke, okay, das fand ich krass, dass die Hoffnung so gar nicht stirbt.
Ja. Sehr interessant, wow. Aber würdest du denn empfehlen, irgendwann den Punkt zu finden, loszulassen?
Ich weiß nicht, ob ich die Richtige bin, Empfehlungen auszusprechen für andere Menschen. Jeder Mensch ist anders und jeder muss seinen Weg finden. Ich glaube aber, dass es vielleicht auf eine ungute Art Energie verbraucht, da weiter dran festzuhalten. Und dass es einfach für einen selbst sehr hilfreich sein kann, loszulassen, auch wenn meines Erachtens Loslassen nicht aktiv einfach so funktioniert, aber daran zu arbeiten, das Thema zu beenden und wirklich zu sagen, es ist jetzt so, ich bleibe ohne Kinder und sich mit dieser Situation zu arrangieren. Ich glaube, dass das gesünder ist und unsere Lebenszeit läuft ja auch ab. Und je länger wir Zeit damit verschwenden, das ist jetzt echt extra böse gesagt, wenn es wirklich unnötige oder unberechtigte Hoffnung ist, dann ist es Zeit- und Energieverschwendung. Ja. Und ich muss mir einfach an irgendeinem Punkt überlegen, möchte ich diese Energie weiter da reinstecken oder möchte ich sie vielleicht für mich und mein Leben weiter positiv nutzen? Und kann sie umwandeln in was, was mir gut tut, statt was mich immer weiter runterzieht, daran festzuhalten.
Ja, ich total gut verstehen. Und das versuche ich bei mir auch, beziehungsweise bin ja auch schon eine ganze Weile dabei, in Richtung Loslassen zu gehen. Du hast dich entschieden, loszulassen und den Prozess anzugehen, ne? Für dich persönlich.
Ja.
Wie lange ist das her?
Das ist jetzt gut 4 Jahre her. Ja, da war sozusagen ein Schlusspunkt für mich. Der war nicht freiwillig, weil es medizinisch auch begründet war, dass ich nicht mehr weiter schwanger werden durfte, weil es einfach für mich lebensgefährlich war. Und ich musste mich mit diesem Thema dann wirklich auseinandersetzen. Und ja.
Wie hast du das gemacht? Hast du irgendwie, also was war so deine Strategie? Das also, ist ja wirklich total individuell, logischerweise.
Ja, also meine Strategie war keine Strategie. Ich bin tatsächlich in eine tiefe Depression gefallen, habe eine Therapeutin. Ich habe versucht, viel zu lesen, viel mit anderen Menschen zu reden. Ich habe immer jeden zu dem Thema befragt. Ich habe auch Kontakt gesucht. Ich bin auch in eine Selbsthilfegruppe einmal gegangen, genau einmal und dann nie wieder, weil ich mich dann nicht wohl gefühlt habe.
Okay.
Ich habe da nirgendwo eine Lösung gefunden. Das heißt, ich habe eigentlich keine Strategie gehabt. Ich habe so in ganz viele Richtungen gesucht. Was kann ich tun? Und ich habe auch gedacht, ich lese irgendein Buch, dann sagt mir das Buch, das muss ich machen und dann ist erledigt.
Das wäre toll, ne?
Da ich das wäre so.
Habe ich auch immer gedacht.
Ja.
So ein 7-Schritte-Programm.
Genau, das hätte ich mir sehr gewünscht und habe ich leider nicht gefunden, muss ich sagen. Gibt es auch nicht. Nach meiner Erkenntnis muss da leider jeder seinen Weg selber gehen, so schmerzlich wie das ist. Deswegen von Strategie kann man da nicht sprechen, nein.
Ja. Und sag mal, du musst selbst so lachen, Selbsthilfegruppe, was hast du da für eine Erfahrung gemacht, dass du da nur ein einziges Mal
gegangen bist? Also ich war in einer Selbsthilfegruppe für ungewollt Kinderlose und ich dachte, dass da Frauen wie ich sind, die den Absprung schaffen möchten. Aber ich war tatsächlich die Einzige, die den Absprung schaffen wollte, sondern alle anderen waren noch mittendrin. Und selbst Frauen, die Ende 40 waren, haben nach Wegen gesucht, noch ein Kind zu adoptieren, eine Eizellspende oder Sonstiges zu machen. Und das war für mich auch so ein Schlüsselerlebnis. Ich saß da wirklich und habe die alle angeguckt. Und ich möchte nicht böse sein, aber da waren schon einige sehr verzweifelt und die Energie extrem auf dieses Thema gerichtet.
Ja.
Und das war für mich so, dass ich dachte, so möchte ich nicht sein. Ich möchte jetzt nicht die nächsten 10 Jahre damit verbringen, weiter einen Weg zu suchen, unbedingt ein Kind zu bekommen. Offensichtlich gibt's Gründe, warum das Schicksal sagt, ich bekomme kein Kind.
Ja.
Dann möchte ich einen Weg daraus finden, aber nicht immer weiter gegen die Wand laufen.
Ja.
Und deswegen habe ich gesagt, das ist nicht meine Gruppe. Ich fühle mich da fehl am Platz und mir hilft es auch nichts. Also mir hilft es mit Menschen, die wirklich dieselbe Situation haben, aber mir haben lange genug Menschen erzählt, welche Möglichkeiten es alle gibt und was ich alles noch versuchen könnte.
Ja.
Da war ich schon darüber hinaus, das wollte ich alles nicht mehr.
Ja. Gut, aber ich meine, war trotzdem gut, dass du da warst, ne? Also um zu sehen, dass das nicht deine Gruppe ist. Ich glaube aber schon auch, dass es andere Gruppen gibt, ne?
Bestimmt.
Also du hast dann schon eine extreme Erfahrung gemacht, würde ich sagen, ne? Wahnsinn. Total interessant. Wolltest du noch was sagen?
Ja, so ein bisschen ist nämlich diese Gruppe auch mit so einem ausschlaggebender Punkt gewesen, warum ich zu dem Buch Ungewollt Kinderlos kam, weil ich wirklich auch gesehen habe, viele Frauen und auch manche Männer sicherlich halten daran fest und eigentlich ist es schade, da so zuzugucken, wie sie ihre Energie verschwenden, statt sich zu sagen und also in der Akzeptanz zu üben und zu sagen, das ist jetzt offensichtlich so, ich muss den Weg ändern oder ich muss die Richtung ändern, irgendwas stimmt hier nicht und das war wirklich sowas, dass ich das ganz oft gesehen habe, dass Frauen daran so, also ich sage jetzt Frauen, weil ich es von Männern einfach nicht weiß. Da habe ich auch mit wenigen gesprochen, aber viele Frauen halten wirklich extrem am Thema fest.
Ja.
Und das ist so schade um die Frauen und ihre Lebenszeit und ihre Energie. Und sie haben so viel Power und stecken die da rein, statt in was wirklich Produktives.
Ja. Also so irgendwie, die verstricken sich so da drin. Ne?
Aber
es geht nur noch dieses Thema im Kopf. Ne?
Ja.
Gibt es natürlich eine ganze Reihe von Dingen, die man machen kann. Das ist ja auch total individuell, aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde halt immer empfehlen, sich auch Hilfe zu suchen. Also egal, ob es ein Therapeut ist, ein Coach ist oder die Caritas, die dazu berät oder irgendeine andere Organisation. Ne?
Absolut. Wobei ich da auch sagen muss, es gibt ja diese von BKIT, diese Kinderwunschberaterin, da gibt es so Beratungsstellen, da war ich auch bei einer, ich weiß es nicht, nach meiner 5. Fehlgeburt oder so. Und die hat mich ermutigt, weiterzumachen, unbedingt weiterzumachen. Irgendwann klappt es auch bei mir. Das fand ich wenig hilfreich, muss ich sagen. Also ich habe mir
auch fast übergriffig, muss ich sagen.
Eigentlich ja. Die hat sogar geweint und hat auch gesagt, ich soll sie noch mal in 2 Jahren anrufen und ihr erzählen, wie meine Geschichte weiterging.
Oh wow, okay.
Habe ich nicht gemacht. Schöne Grüße hier.
Ja, okay. Oder hat sie keine Distanz geschafft, nee, sozusagen
gar nicht.
Geschaffen?
Ne? Ja.
Wow, okay, interessant.
Ja.
Habe ich auch noch nie gehört. Was ich so toll an deinem Buch finde, ist, dass du wirklich ganz viele Themen aufgreifst, die uns Kinderlose beschäftigen.
Mhm.
Zum Beispiel das Thema Kinderlosigkeit und Schuld. Ich darf einmal zitieren.
Ja,
der Satz
gerne.
Ist irgendwie so hängen geblieben bei mir. Somit existiert das Problem der ungewollten Kinderlosigkeit in der Wahrnehmung vieler Menschen gar nicht. Oder ist ein Stück weit selbst verschuldet? Ich habe auch so ein bisschen in die Richtung mal so einen Kommentar erlebt. Also magst du den Satz erläutern? Weil ich finde das einen ganz wichtigen
Ja, Hinweis. Also ich denke, viele Menschen, die mit dem Thema der ungewollten Kinderlosigkeit nicht selber konfrontiert sind, die denken tatsächlich, ja, wenn es nicht klappt, dann gehe ich einfach in eine Kinderwunschklinik und dann machen die mir schon ein Kind. Das ist Quatsch. So, an alle, leider ist das Quatsch.
Ja.
Genauso viel ja. Quatsch ist es, dann kannst du doch ein Kind adoptieren oder andere schlaue Vorschläge. Und ich glaube, viele denken, weil wir haben diese vielen reproduktionsmedizinischen Kliniken, dass keiner kinderlos bleiben muss. Man muss sich da nur genug drum kümmern. Und wir leben nun mal auch in einer Leistungsgesellschaft, wo es auch so ist, dass es Leistung, da musst du dich anstrengen, da musst du eben noch das machen.
Ja.
Ich habe nach vielen Jahren das einfach selber auch so erlebt, dass ich dachte, ich muss das noch versuchen und das muss ich auch noch versuchen, weil diese Möglichkeiten gibt's ja alle. Und sonst, in 10 Jahren sitze ich da und frage mich, hätte ich das gemacht, was wäre gewesen?
Ja.
Und diese Vielzahl der Möglichkeiten macht Betroffene aber auch verrückt, glaube ich, und macht es schwer, den Abschluss zu finden, weil es gibt ja immer noch eine Möglichkeit und noch. Und wo ist meine Grenze? Möchte ich Auslandsadoption, weil Inlandsadoption sowieso quasi aussichtslos ist oder sehr geringe Chancen? Möchte ich Eizellspende? Möchte ich Samenspende? Das sind alles so Sachen, die muss ja jeder für sich entscheiden. Und da kann ich nicht jemandem sagen, ja, aber du könntest das ja noch versuchen. Was willst du denn? Und so kommt das aber oft rüber, wenn man es liest, finde ich. Es muss niemand heute kinderlos bleiben. Es gibt für jeden was. Das ist Quatsch.
Ja. Also gerade was du gesagt hast, da ist mir eine Szene eingefallen. Meine Tante, mein Papa kommt aus Ghana. Meine ghanaische Tante, die ich sehr, sehr mag, die Schwester von meinem Papa, die hatte ich mehrere Jahre nicht gesehen. Und dann war ich mal wieder da und da war das Thema auch noch sehr frisch und sehr unter der Oberfläche bei mir. Und irgendwann saßen wir da zu zweit und habe ich ihr das erzählt. Und die kommt, also die ist schon auch eine gebildete Frau, aber die wohnt wirklich in so einem ganz kleinen Dorf. Und der erste Satz von ihr war, dann geh doch in die Kinderwunschklinik. Und ich war so völlig schockiert. Ich saß irgendwo in Afrika gefühlt und die erzählt irgendwas von Kinderwunschklinik.
Ja.
Und ich dachte so, okay, das ist scheint so auch hier schon die Normalität zu sein oder wie? Ne? Also da war ich tatsächlich echt auch geschockt. Und konnte sie auch noch angucken und dachte so, okay, ich hake das Thema jetzt ab. Da möchte ich eigentlich jetzt nicht weiter einsteigen.
Ja.
Aber es war irgendwie, naja. Da dockt eigentlich auch das nächste Thema an, Kinderwunschkliniken, ne? Die ja nur theoretisch die Chancen erhöhen. Ich finde es ein bisschen schwierig. Es ist gut, dass es sie gibt, ohne Frage. Ja, es muss ja jeder auch für sich selbst entscheiden, wie weit er geht. Was ich manchmal ein bisschen problematisch finde, ist, dass sie sehr viel versprechen.
Genau.
Oder zumindest auf der Homepage steht und sonst irgendwas.
Genau.
Aber die Zahlen sind nicht gar nicht so wahnsinnig gut, wie die meisten Menschen denken. Ne?
Nein. Nee, finde ich auch. Also die meisten Menschen denken, wenn du da hingehst, dann kriegst du ein Kind.
Ja.
Aber also es gibt ein bisschen unterschiedliche Zahlen. Ich habe mich da mit den Zahlen mal intensiv auch beschäftigt, weil ich aus meiner beruflichen Tätigkeit eben auch weiß, wie vehement diese Kliniken werben.
Ja.
Und es gibt aber auch, also man kann natürlich Zahlen auch recherchieren mit Baby-Take-Home-Raten und sowas. Mhm. Das heißt ja wirklich, dass ein Kind geboren wurde und nicht nur, dass eine Schwangerschaft eingetreten ist, weil auch da gibt es viele Fehlgeburten, auch Eileiter-Schwangerschaften.
Mhm.
Also man sagt normalerweise so zwischen 20-30% ist in einem natürlichen Zyklus die Chance, schwanger zu werden.
Mhm.
Und in den Kinderwunschkliniken ist tatsächlich nur 15-25%. Das heißt, es ist also gut gemeint genauso wie im natürlichen Zyklus. Das heißt, jedes Paar muss mindestens 4 künstliche Befruchtungen machen, bis es schwanger wird. So Pi mal Daumen durchschnittlich. Ja. Ne? Manche machen 10 und gehen ohne Kind nach Hause. Manche machen natürlich auch nur eine und sind schwanger und bekommen ein lebendes, gesundes Kind.
Ja.
Aber das ist einfach Quatsch. Und ich glaube, knapp 40% der Paare verlassen die Kinderwunschklinik wieder ohne Kind. Nach mehrfachen Behandlungen. Und da spricht keiner drüber. Es steht auch nicht auf der Homepage. Weil das würde natürlich... das sind Wirtschaftsunternehmen. Das ist leider wirklich so.
Da darf man sich nichts vormachen.
Da darf man sich nichts vormachen. Und deswegen ist es auch Quatsch, dass jeder ein Kind bekommen kann. Ja. Also ich kenne viele, viele Menschen, die viele, viele Versuche gemacht haben und immer noch kein Kind haben. Und es wird unterschätzt, was das für eine physische und psychische Belastung ist, solche Prozeduren zu machen. Ne?
Ja.
Davon haben auch viele keine Ahnung, die damit nichts zu tun haben. Aber das ist immens anstrengend und fordert viel ab. Und dann ist die Hoffnung auch da, dann wartet man. Und das ist eine Berg- und Talfahrt. Ne?
Total, absolut. Da fällt mir auch zu ein, also zum einen, es gibt natürlich auch da wirklich Unterschiede. Ne? Es gibt auch so kleinere Kinderwunschpraxen, sage ich jetzt mal. Ne? Da habe ich zum Beispiel bessere Erfahrungen gemacht als in diesen größeren, aber das kann man auch nicht pauschal sagen, natürlich. Mhm. Ne? Aber ich habe schon auch Geschichten gehört von Klientinnen, die bei mir saßen, die dann sowas erzählt haben, wie der Professor guckt sich die Unterlagen an und sagt, ich kann nichts für sie tun. Es ist so sehr, sehr unwahrscheinlich. Ne? Da ist die Tür, also jetzt völlig abgekürzt natürlich. Und wo man schon das Gefühl kriegt, dass manche Frauen dann oder manche Paare dann auch nicht in die Statistik sollen und deswegen auch frühzeitig schon abgewiesen werden, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist aus irgendwelchen körperlichen Gründen.
Ja, meine Erfahrung ist da aber auch eine andere.
Ah, okay.
Dass das viele Paare auch nicht so gerne hören. Eigentlich ist es von einem Arzt auch sehr verantwortungsvoll zu sagen, ihre Chance ist so gering, wollen sie diese Belastung wirklich auf sich nehmen? Weil wenn meine Chance als 43-Jährige bei 10% liegt, vielleicht das Sperma des Partners auch nicht mehr das Beste ist, dann ist es also meines Erachtens sogar von der Kinderwunschklinik verantwortungsvoll, weil sie könnten ja das Geld nehmen und sie könnten einfach 10 Prozeduren machen.
Ja, ja, und viel Geld einnehmen.
Aber viele Frauen oder Paare möchten das auch nicht hören, dass ihre Chance sehr gering ist. Das ist auch so die andere Seite.
Absolut, danke für den Perspektivwechsel, das stimmt. Siehst du, die Seite habe ich gar nicht betrachtet, aber natürlich, das kann natürlich auch der Grund sein, ne, warum man dann abgewiesen, muss man ja nicht unbedingt sagen, sondern vielleicht einfach die Realität gehört hat, ne? Ja, stimmt. Ja, hast du recht. Auf jeden Fall. Du hast auch geschrieben in deinem Buch, dass es schon, also zumindest für dich war das wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, warum will man eigentlich ein Kind haben? Und ich kenne das von meiner Geschichte auch, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Mhm. Was meinst du, warum ist das wichtig, sich damit auseinanderzusetzen in so einem Kind, in so einer Kinderwunschzeit?
Naja, also zum einen muss ich ja, wenn ich kein Kind bekomme, obwohl ich eins möchte, muss ich ja gucken, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und dann stellt sich ja die Frage, was habe ich mir denn mit einem Kind vorgestellt? Warum wollte ich dieses Kind? Was ist an dem Kind so wichtig für mich? Oder was sind meine Beweggründe? Vielleicht ist es sogar so, dass ich das nur wollte, weil das alle machen und weil das sozusagen normal ist und ich da eigentlich gar nicht drüber nachgedacht habe, bewusst, dass das mein tiefer Wunsch ist, sondern das ist ein Wunsch, der mir auferlegt wurde von Eltern oder wie auch immer. Das kann ja sein. Das hat natürlich auch viel mit Rollenverständnis zu tun. Bin ich erst Frau, wenn ich ein Kind bekommen habe? Sehe ich mich vielleicht selber erst als Frau, wenn ich ein Kind bekommen habe? Das sind auch schmerzliche Fragen und da muss man einfach auch bei sich selber hingucken. Was auch nicht immer so einfach ist, aber ich glaube, es hilft einfach, den Schmerz ein bisschen zu verstehen, warum mir das so weh tut und aber auch dann die Energie in eine richtige Richtung zu lenken, die mir jetzt weiterhilft, wenn ich da nicht weiterkomme. Wenn ich zum Beispiel Also für mich war zum Beispiel immer ein Punkt, ich möchte so gern die Liebe weitergeben. Ich habe so viel Liebe in mir.
Ja.
Und aber wo steht eigentlich geschrieben, dass ich die nur meinem eigenen Kind weitergeben kann? Und ich habe irgendwie gelernt oder sehen können irgendwann, ich kann diese Liebe auf ganz viele Arten überall im Leben weitertragen. Ja. Und dafür brauche ich gar kein eigenes Kind. Mhm. Ne? Und ich glaube, deswegen ist es schon wichtig, so die Motive zu erkennen, um sich dann auch aus diesem Schmerz und Situation befreien zu können und die vielleicht sogar als Antrieb zu nehmen, weiterzumachen.
Ja, ja. Und es ist auch einfach gut, um sich halt auch selbst besser kennenzulernen.
Auf jeden
Fall. Was steckt eigentlich dahinter, hinter meinen Glaubenssätzen, die ich mir so im Laufe meines Lebens angeeignet habe?
Absolut.
Ne? Ja. Also da kann ich dir absolut zustimmen. Das ist total wichtig, finde ich, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Das ist auch eine der Fragen, die ich eigentlich fast jeder Klientin auch stelle, die zu mir kommt. Also im Laufe des Coaching-Prozesses.
Okay.
Auf jeden Fall, weil man davon ganz, ganz viel ableiten kann.
Absolut, einfach, ne? Ja, das stimmt.
Deswegen konnte ich mich da auch total wiederfinden in deinem Buch.
Mhm, schön.
Diese Trauer bei ungewollter Kinderlosigkeit. Also wir wissen, warum die da ist und dass sie extrem groß sind, aber es ist ja, habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen das nicht so richtig nachvollziehen, oder manche Menschen das nicht so richtig nachvollziehen können. Ne, weil wir trauern ja um etwas, was wir nie hatten.
Ja.
Ne, was wir nie kennengelernt haben. Ne? Aber trotzdem wissen wir, die Trauer ist ziemlich groß und es dauert eine ganz schön lange Zeit, bis auch die akute Trauer weniger geworden ist. Ne? Was meinst du, warum, also du hast es auch geschrieben in deinem Buch, ne, warum die Trauer oder der Schmerz bei ungewollter Kinderlosigkeit so groß ist?
Ja, das hat sicherlich verschiedene Gründe, die da zusammenkommen, aber es ist erstmal ja eine elementare Lebensweisung. Also wenn ich mir vorgestellt habe, in einer Großfamilie zu leben und mit Mann und 5 Kindern und ich bekomme kein Kind, dann ist das mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und alles, was ich mir sozusagen erhofft habe, ist nicht mehr. Ne? Und das ist schon eine ganz einschneidende Veränderung. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist ja auch, dass es ja auch ein Stück weit Normalität ist und Menschen normal sein wollen und mit anderen sich verbunden fühlen möchten. Und das kann man, oder die meisten Menschen können das in der Regel am besten, wenn sie so sind wie die anderen und so leben in so Verhältnissen. Und wenn meine Freundin jetzt Kinder hat, dann hätte ich vielleicht auch gerne Kinder und wir könnten uns austauschen. Das ist so ein bisschen was, ich muss da einen anderen Weg suchen als alle anderen, wenn ich keine Kinder habe. Ne? Mm, mm. Das ist so, ja.
Anstrengend auch, ne?
Das ist total anstrengend.
Das ist einfach wahnsinnig anstrengend.
Vielleicht ist es sogar, also es ist, glaube ich, sogar viel anstrengender, als einfach den Weg zu gehen, den in Anführungsstrichen alle gehen. Weil ich muss mir ja was Eigenes überlegen. Ich habe nichts Vorgegebenes mehr. Und das ist auch das, was viele, glaube ich, aus der Bahn wirft, dass ich mir was überlegen muss. Was mache ich denn jetzt? Ja. Ist mir mein Beruf wichtig? Sind mir andere Familienmitglieder wichtig? Oder habe ich Freunde? Wie möchte ich überhaupt leben? Jetzt habe ich plötzlich Möglichkeiten, von denen ich vorher nichts geahnt habe oder die undenkbar waren. Und dann kann ich mein Leben umstellen. Das muss ich aber auch in die Hand nehmen, aktiv. Es läuft dann nicht einfach so. Da muss ich mir was überlegen. Und das ist eben so elementar. Und ich fand es selber schwer zu verstehen. Also es war für mich auch einer der Knackpunkte, dass da Trauer ist. Weil ich dachte, das ist ja Quatsch. Kriege ich eben kein Kind? Und? Mir doch egal.
Ja.
War mir gar nicht so egal, wie ich dachte.
Ja,
finde ich auch. Das musste ich aber auch erst lernen, zu akzeptieren. Weil es ist eine Trauer. Und
hast du vielleicht Empfehlungen, also es können ja immer nur Empfehlungen sein, ne? Also es ist ja wirklich, muss ja jeder für sich selbst entscheiden, aber wie Betroffene ihre Trauer auch ausleben können. Also aus meiner Praxiserfahrung merke ich halt, dass es vielen Menschen sehr schwer fällt, diese Trauer auszuleben, weil die ja auch so, also unsichtbar ist im Sinne von, ne? Also wenn man jetzt jemanden verliert, wie Großeltern oder einen Partner oder so, da können alle nachvollziehen, dieser Mensch war da, mit dem hat man gelebt, an den hat man Erinnerungen. Dann ist das so, so gesellschaftlich akzeptiert, dass man trauern darf. Auch nur eine gewisse Zeit, aber man darf es.
Ja.
Und ich finde, bei der Kinderlosigkeit, das ist ja sowas, wie gesagt, Unsichtbares. Ne?
Das stimmt. Das stimmt. Man muss natürlich da für sich selber sich das erstmal erlauben zu trauern, glaube ich. Also, ob die anderen einem das erlauben, ist ja auch egal. Ja. Ich selber muss mir den Raum für die Trauer einräumen und mir vielleicht eine gewisse Zeit nehmen oder geben und sagen, das ist jetzt so. Und das, ich sag mal, die nächsten 3 Monate als Beispiel, es kann auch viel länger oder viel kürzer sein, das ist so individuell, wie die Menschen sind, nehme ich mir diese Zeit und spüre diesen Schmerz und mache vielleicht Rituale. Vielen Menschen helfen, Rituale damit umzugehen. Ja. Ich kann als Beispiel einen Brief an das nie geborene Kind schreiben. Oder ich kann, wenn ich viele Behandlungen hatte oder auch mal schwanger war, diese ganzen Dinge wie einen positiven Schwangerschaftstest und Zykluskalender und was man da alles so ansammelt im Laufe der Jahre, kann ich in eine Kiste ganz bewusst packen und diese Kiste sozusagen zumachen und wirklich auch zumachen und dann sagen, die ist jetzt und die kann ich betrauern und auch traurig sein, dass ich diese Kiste zumache. Und die kann ich auch immer mal wiederholen und reingucken, weil Trauer ist ja auch ein lebenslanger Begleiter. Das ist ja auch so, wenn wir Menschen verlieren. Aber ich kann es dann besser steuern und kann ein bisschen sagen, so, jetzt habe ich genug getrauert, aber ein anderes Mal, einen Tag wache ich vielleicht auf und denke, das ist doch alles blöd und es tut mir heute wieder so weh. Und dann kann ich diese Kiste auch in die Hand nehmen und es nochmal angucken. Und auch ganz bewusst gedanklich in diese Zeit eintauchen und nochmal diesen Schmerz fühlen. Danach aber eben auch wieder loslassen und die Kiste wieder wegpacken. Ja.
Total interessant. Also ich habe so eine Kiste nicht. Hast du so eine Kiste?
Ich habe tatsächlich so eine Kiste, weil ich selber, wie gesagt, auch mich so schwer mit der Trauer getan habe. Und so ging das eigentlich ganz gut für mich, muss ich sagen.
Ja, finde ich einen guten Tipp. Tatsächlich. Eine gute Idee. Ich habe mich gerade so überlegt, so, okay, wo sind denn eigentlich die Sachen, ne, die... die mich daran erinnern. Ne? Also ich weiß noch, dass ich letztens, also meine Mama ist ganz lieb, die hat sich natürlich auch nicht immer, auch aus Hilflosigkeit, ne, nicht immer richtig oder nicht immer so verhalten, dass es mir dabei gut ging. Ich weiß noch, dass sie mir bei meiner ersten Schwangerschaft relativ schnell Babykleidung gekauft hat. Also in einem Stadium, wo es eigentlich keine gute Idee ist.
Ja.
Aber auch, weil sie sich einfach so wahnsinnig gefreut hat, das erste Mal Großmutter zu werden. Und so. Und das ist mir letztens zum Beispiel in die Hände gefallen. Mhm. Ich dachte so, huch, okay. Und habe es irgendwo in eine Schublade gestopft. Und eigentlich ist es eine schöne Idee, mir eine schöne Kiste zu kaufen und solche Sachen, die ich finde, einfach in diese Kiste reinzutun. Ich glaube, das mache ich.
Das habe ich auch. Also tatsächlich so Babykleidung und solche Geschichten auch. Und weil sonst fallen die dir auch zufällig in die Hände. Und dann ist vielleicht gar nicht passend.
Genau, dann ist man nicht so vorbereitet vielleicht auch. Ne? Ja, absolut. Das ist eine gute Idee. Was ich auch interessant fand, dass du ein Kapitel hattest, Männer und ungewollte Kinderlosigkeit, was man eigentlich fast gar nicht in der Literatur findet.
Ja.
Die auch meistens auch nochmal anders trauern und so weiter, nochmal, ne, da ganz anders mit umgehen. Und du hattest, glaube ich, auch ein paar Tipps für Männer aufgeschrieben, ne?
Ich weiß, dass die Männer noch besser da drin sind, diese Trauer auch zu verdrängen und das Ganze vielleicht abzuspalten, weil sie es so abtun und weil sie vielleicht aufgrund von Geschlechterrollen noch mehr gelernt haben, Gefühle nicht zuzulassen und sachlich zu bleiben. Aber es ist auch für Männer, also für jeden Menschen ist es einfach wichtig, diese Trauer zuzulassen und traurig sein zu dürfen und diese Gefühle auch zu spüren oder auch darüber zu reden. Und das Reden ist ja generell bei dem Thema relativ schwierig und Männer tun sich meiner Erfahrung nach da noch schwerer. Mhm. Ich habe auch viel versucht, mit Männern zu reden, da habe ich aber ganz oft gehört, ist für mich gar kein Problem, nur für meine Frau.
Ja.
Und das kann nicht sein. Das kann gar nicht sein. Also glaubst
du, es war eher Widerstand, weil sie nicht darüber reden wollten?
Ja, ich glaube, dass das... dass sie das selber so für sich abhaken, dass das aber dadurch gar nicht bearbeitet wird bei ihnen selbst, weil es ist ja auch ein Thema. Ja. Es betrifft das ja genau wie bei Fehlgeburt. Es betrifft nicht nur die Frau, es betrifft auch den Mann.
Absolut, absolut.
Und das hat nichts damit zu tun, dass die nicht darüber reden möchten, sondern die fühlen es nicht. Die kommen da gar nicht hin an diese Trauer und kompensieren es vielleicht über andere Dinge.
Ja, da fällt mir ein, ich habe mal einen Fachartikel gelesen zum Thema männliche Unfruchtbarkeit. Ne? Mhm. Also es ist ja auch ein Mythos, dass oder ne, dass viele Menschen unterstellen, es liegt meistens an der Frau. Das ist ja Quatsch. Ne? Es liegt ja, soweit ich weiß, fast ausgeglichen mal am Mann und mal an der Frau. Ja. Und das ist zum Beispiel, wenn es an den Männern liegt, im Sinne von, dass die Spermaqualität nicht so gut ist, dass das auch zum Beispiel Depressionen auslösen kann und die natürlich die gleichen Gedanken haben, wie wir Frauen auch, im Sinne von, bin ich ein echter Mann, ne, wenn ich ganz kein schlimm. Kind zeugen kann, ja. Und dieses ganze, diese ganzen Vorurteile, die in unserer Gesellschaft irgendwie so sind. Und ja, also dass da auch ein erhöhtes Depressionsrisiko tatsächlich sein kann. Ja. Und ich da auch immer für plädieren würde, falls da uns ein Mann zuhört, ne, sich nicht zu scheuen, wirklich sich therapeutische Hilfe zu suchen.
Absolut, ja.
Das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig. Ne? Ein Punkt war noch, den fand ich, finde ich zum Beispiel auch wichtig, den finde ich auch wichtig bei mir auch im Coaching und auch für mich persönlich, diese Aussöhnung mit dem eigenen Körper. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war manchmal so wütend auf meine Gebärmutter.
Ja.
Tatsächlich.
Ja.
Ging dir das auch so?
Absolut, ja. Also das ist für mich tatsächlich auch der schwierigste Punkt. Also ich bin da auch fast dran gescheitert und ich habe mich auch über die ganzen Schwangerschaften in Gefahr gebracht, weil ich dieses Gefühl hatte, mein Körper funktioniert nicht so, wie er soll. Meine blöde Gebärmutter macht nicht, was jede verdammte Gebärmutter auf dieser Welt macht. Und das kann nicht sein. Und wir machen das so lange, bis du machst, was du sollst. So, also das, ich hatte da körperlich tatsächlich große Probleme. Und sonst wäre ich sicher auch nicht unbedingt in der Depression so gelandet. Aber es hat auch viel mit Prägung und so weiter zu tun.
Absolut.
Und es war für mich wirklich auch sehr wichtig, diese Aussöhnung mit dem Körper. Das ist, glaube ich, ich kann es immer schwer beurteilen, aber was ich höre von anderen Frauen, ist es, glaube ich, für fast jede Frau wichtig, weil jede Frau und jeder Mann und jeder Mensch fühlt sich unzureichend, wenn er das nicht schafft, sozusagen, was die anderen alle haben, ne? Und dass der Körper das nicht macht und dass er nicht so funktioniert, wie er soll. Und wir alle haben da wahrscheinlich vorher nie drüber nachgedacht, dass das nie so sein könnte. Aber und dann funktioniert er plötzlich nicht, wo er doch sonst immer so gut funktioniert. Und das ist eigentlich die logische Folge, dass man sich da auch aussöhnen muss und dem Körper eigentlich auch ein Stück weit neu annähern muss und den wieder auch ein bisschen in den Arm nehmen muss und sagen muss, hey, du machst so viel.
Ja.
Ich wertschätze dich nochmal. Ich sehe mal, was du alles machst. Und nur weil jetzt eine Sache nicht klappt, da so schlecht mit sich umzugehen, ist auch nicht gut.
Ja, absolut. Ja. Kann ich auch nur bestätigen. Und sag mal so, wenn ich dich das fragen darf, ist eine sehr persönliche Frage, aber hast du deinen Frieden gemacht? Also kann ich das auch so formulieren? Also hast du deinen Frieden gemacht, dass du kinderlos geblieben bist?
Ja, also tatsächlich schon. Ich ich bin aktuell an einem Punkt, wo ich denke, ich finde es richtig gut, keine Kinder zu haben. Es hört sich für mich selber immer noch fremd an, weil ich das niemals für möglich gehalten hätte in der tiefen Depression, dass ich sowas mal sage. Aber es ist so, dass ich denke, es ist gut so, wie es ist. Es hat seinen Sinn. Ich habe meine Energien neu umleiten können. Ich habe meine Bücher geschrieben. Toll. Ich habe andere, kann damit anderen ein Stück weit auch helfen. Und für mich ist es gut so, wie es ist.
Ja, ach schön. Ist das sozusagen, könnte das als Abschluss stehen? Oder magst du noch irgendwas den Hörerinnen und Hörern mitgeben? Sozusagen letzte Worte, obwohl das natürlich schon auch wundervolle letzte Worte waren.
Ach, ich finde es einfach wichtig zu wissen, das ist was mir selber so gefehlt hat, es ist wirklich niemand alleine mit dem Thema. Es gibt so viele und ich selber habe es so erlebt, wenn ihr euch öffnet, dann öffnet sich alles. Dann öffnen sich die anderen.
Schön, schön.
Und deswegen würde ich jedem empfehlen, öffnet euch. Bleibt mit diesem Schmerz nicht alleine, sondern geht raus und sagt, scheiße, ich habe den Schmerz.
Ja.
Ich brauche jemanden, der mit mir redet. Und es findet sich hundertprozentig jemand, der da adäquat drauf eingehen kann und ein Gesprächspartner sein kann.
Ja. Ach, wundervoll. Schöne letzte Worte. Ja?
Danke.
Wenn du dich öffnest, dann öffnet sich alles. Das merke ich mir, diesen Satz. Schön. Sag mal, hast du, also ich werde auf jeden Fall deine Bücher in den Podcast-Link sozusagen auch stellen. Hast du eine Webseite oder irgendwas, wo man dich finden kann?
Ja, ich habe eine berufliche Webseite. Ja. www.miriamfunk.de.
Ja, okay. Mhm.
Das ist jetzt, weiß ich nicht, ob es für deine Hörerinnen interessant ist, aber es ist meine
Homepage. Okay, pack das auf jeden Fall, auch deine Website nochmal in die Shownotes. Genau, das Wort fiel mir nämlich nicht ein, in die Shownotes. Ja, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du hier bist bei mir.
Ich danke dir.
Und dass du so offen warst. Vielen herzlichen Dank. Und auch, dass du dieses Buch geschrieben hast.
Auch sehr gerne.
Jedes Buch, das darüber geschrieben wird, bricht ein bisschen dieses Tabuthema auf.
Ja, das hoffe ich.
Das ist wahnsinnig wichtig und ich habe dein Buch sehr, sehr gerne gelesen.
Schön, es freut mich.
Okay, danke dir.
Sehr gerne.
Tschüss, tschüss.